Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 22. Dezember. Das sind unsere heutigen Themen. Braucht es juristisch ein drittes Geschlecht in der Schweiz? Der Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf. Ein Fehlentscheid laut Transorganisationen.
Es ist nicht einfach nur eine Frage von politischer Haltung, sondern wirklich auch von dem Wohlbefinden von Menschen. Und dieses nicht gesehen werden, dieses ausgeschlossen werden, dieses amtlich nicht akzeptiert zu werden, das ist eine sehr harte Ohrfeige für nicht-binäre Menschen immer wieder.
Dann, Klimakrise und Biodiversitätskrise sind allgegenwärtig. Wie verhält sich der Schweizer Finanzplatz im internationalen Vergleich? Operieren die Schweizerische Nationalbank SNB und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nachhaltig? Das untersuchte der WWF in einem gestern veröffentlichten Bericht.
Generell kann man sagen, dass die Schweiz zurückfällt im Vergleich zum letzten Jahr. Biodiversität ist aktuell kein Thema, weder bei der FINMA noch bei der SNB.
Und wie steht der Punk zum Anarchismus? Wie steht der Anarchismus zum Punk?
Ich und alle meine Freunde sind durch die Punkmusik, durch die Punkkultur und die aktivistische Mentalität in der Szene direkt zum Anarchismus gekommen. Und als ich zum ersten Mal Anarchistinnen traf, die Punk wirklich hassten, war ich schockiert. Was? Ich konnte es nicht verstehen.
Eine neue Buchsammlung gibt Einblicke in diese etwas schwierige Beziehung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Das Hallenbad am Hirschengraben soll zwischenzeitlich zu einer Boulderhalle werden. Wie der Gemeinderat heute in einer Mitteilung schreibt, schließe das Muberi seine Tore Ende Juni. Ab Anfang 2024 soll aus Zwischennutzung voraussichtlich eine Boulderanlage das leere Bad beleben. Später werde dann über die längerfristige Nutzung der Räumlichkeiten entschieden. Der Preis für Gas wird in der Stadt Bern ab 1. Januar sinken, das schreibt der Gemeinderat heute in einer Mitteilung. Beschaffungs- und Netzkosten konnten gesenkt werden. Dieser Vorteil werde nun an die Haushalte weitergegeben. Rund 8% wird die Preisreduktion betragen. Bern erhält nach 500 Jahren wieder ein Kloster. Wie die Zeitung Der Bund schreibt, solle die Friedenskirche im Mattenhofquartier und die dazugehörenden Gebäude schon bald ein Stadtkloster beherbergen. In einem Interview erklärte die Initiantin, dass sie den Klosterbegriff modern interpretieren werden. Familien, Einzelpersonen und Paare sollen im Kloster wohnen können. Ins Ausland. Im letzten halben Jahr seien 25 kurdische Medienschaffende verhaftet worden. Das berichtet Reporter ohne Grenzen ROG. Viele von ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Dies sei doch nur ein Vorwand, um auch gegen legale Teile der kurdischen Bewegung vorgehen zu können, so ROG. Die Organisation spricht von willkürlichen Verhaftungen. In der Rangliste der Pressefreiheit belegt die Türkei den Platz 149 von 180 Ländern. Israel hat eine neue Regierung. Der neue alte Ministerpräsident Israels, Benjamin Netanyahu, gab gestern bekannt, dass die Regierungsbildung gelungen sei. Das von ihm angeführte Bündnis bringt einen deutlichen Rechtsruck. Die deutsche Tageszeitung Taz schreibt sogar von einer brandgefährlichen, rechtsextrem religiösen Regierung. Netanyahu war bereits mehrfach Ministerpräsident. Derzeit steht er wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach gestern vor dem US-Kongress. In seiner Rede forderte er unter anderem weitere schwere Waffen für die Streitkräfte seines Landes. Wenn Russland nicht aufgehalten werde, sei es nur eine Frage der Zeit, bis andere Länder angegriffen werden, so Zelensky. US-Präsident Joe Biden bestätigte die baldige Lieferung des sogenannten Patriot-Luftabwehrsystems. Es war die erste Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag wird stark bewölkt mit ab und zu Regen. Das Thermometer klettert auf bis zu 14 Grad. Am Samstag gibt's viele Wolken. Es bleibt jedoch mehrheitlich trocken bei rund 10 Grad. Der Sonntag wird dann abgesehen von einigen Nebelfeldern sonnig. Die Temperaturen betragen dann ca. 9 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In der Schweiz werden Personen ab dem Zeitpunkt der Geburt im Personenstandsregister als männlich oder weiblich eingetragen. Es ist nicht zulässig, den Eintrag offen zu lassen oder eine weitere Geschlechtskategorie zu wählen. Nonbinäre Personen, die sich also weder als weiblich oder männlich identifizieren, sind gezwungen, sich einer Geschlechtskategorie zuzuweisen. Dasselbe gilt für intergeschlechtliche Menschen, deren körperliche Merkmale nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können. In anderen Ländern wurde inzwischen eine dritte Geschlechtskategorie geschaffen. So ist es in Deutschland beispielsweise möglich, sich neben männlich oder weiblich als divers registrieren zu lassen. Es soll überprüft werden, ob dies auch in der Schweiz möglich sei, forderten gleich zwei Postulate, eines der Basler Nationalrätin Sibel Arslan, eines der damaligen Waadtländer Nationalrätin Rebecca Ruiz. Nun hat der Bundesrat gestern die Ergebnisse der Untersuchungen präsentiert. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für ein drittes Geschlecht seien in der Schweiz momentan nicht gegeben, schreibt er. Sarah Heinzmann berichtet.
Das binäre Geschlechtsmodell sei in der schweizerischen Gesellschaft nach wie vor stark verankert, stellt der Bundesrat fest. Deswegen sehe er die Voraussetzungen für die Einführung des dritten Geschlechts als nicht erfüllt. Ingrid Rieser, Informationschefin des Bundesamtes für Justiz.
Sein Bericht zeigt, dass es eben nicht ganz so einfach ist, das binäre Geschlechtsmodell zu ändern. Es braucht einen intensiven gesellschaftlichen Diskurs über die zahlreichen Konsequenzen, die so ein Entscheid mit sich tragen würde.
Die angesprochenen Konsequenzen seien rechtlicher und gesellschaftlicher Natur, meint Ingrid Rieser.
Das können banale Dinge sein, zum Beispiel wie die Frage, wer darf auf einem Frauenparkplatz parkieren, wer nicht. Aber dann gibt es auch Fragen, die zum Beispiel vielleicht sogar in der Verfassung eine Änderung benötigen würden. Zum Beispiel, wer muss Militärdienst leisten? Das sind alles Fragen und wie Sie sehen, das Spektrum ist sehr, sehr breit.
Die Basler Nationalrätin Sibel Arslan findet die Argumentation nicht nachvollziehbar. Solche weitreichenden Gesetzesanpassungen seien nichts Außergewöhnliches.
Das ist normal, das ist immer bei wichtigen Veränderungen der Fall. Und deshalb ist vielmehr die Frage, warum ist der Bundesrat nicht bereit, hier Veränderungen vorzunehmen oder eben hier mutig vorwärts zu machen?
Dass die schweizerische Bevölkerung noch nicht bereit sei für ein drittes Geschlecht, stimme einfach nicht.
Weil in anderen Ländern wie Deutschland und Österreich diese Möglichkeit möglich ist und der Schweizer Bevölkerung zu unterstellen, wir seien gesellschaftlich noch nicht so weit, so reif, erachte ich auch als ein Aufruhr der Schweizer Bevölkerung gegenüber. Ich finde, wir sind ganz bestimmt soweit.
Auch Alex Recher vom Transgender Network Schweiz ist von den Ergebnissen des Bundesrates enttäuscht. Die schweizerische Gesellschaft sei sehr wohl bereit für einen dritten Geschlechtseintrag. Eine Studie von Sotomo hat sich 2021 genau dieser Frage gewidmet.
Und die hat gezeigt, dass 53% der Befragten in der Schweiz einen solchen dritten Geschlechtseintrag befürworten würden. Also der Bundesrat gibt unseres Erachtens wohl einfach seine persönliche Haltung wieder, aber nicht eine belegte Haltung der Schweizer Gesellschaft. Und ich finde das sehr schockierend, dass der Bundesrat sich hinter einem solchen Nicht-Argument verschanzt, einfach um eine persönlich feindliche, ablehnende Haltung zum Ausdruck zu bringen. Überdies fehlt in dem Bericht auch, was der Bundesrat denn unternehmen möchte, um diese gesellschaftliche Haltung zu verändern, wie er diese Sensibilisierung erlangen möchte. Denn dass ein Problem besteht für nicht-binäre Menschen, das ist klar.
Der Bundesrat habe sich nicht grundsätzlich gegen die Einführung eines dritten Geschlechts ausgesprochen. Ingrid Rieser vom Bundesamt für Justiz.
Der Bundesrat hat sich nicht gegen die Einführung eines dritten Geschlechts entschieden. Er hat einfach gesagt, dass es, bevor ein solcher Entscheid getroffen werden soll, vertiefte gesellschaftliche Diskussionen braucht. Die Diskussionen sind am Laufen, die Thematik ist aufgenommen, die Leute diskutieren darüber.
Solange aber nur diskutiert werde, sich aber gesetzlich nichts ändert, seien Menschen gezwungen, sich dieser Binarität unterzuordnen, obwohl sie in diese Binarität nicht hineinpassen, Alex Recher vom Transgender Network Schweiz.
Das bedeutet, dass man eigentlich nicht vorkommt offiziell in diesem Staat. Es bedeutet, dass man mit einem Geschlecht registriert werden muss. Man hat nicht eine Wahl, sondern man muss registriert werden mit einem Geschlecht, das man gar nicht hat. Und das zeigt sich auch auf allen Ausweisen wieder. Da steht ein M oder ein F, auch wenn man weder M noch F ist. Das zeigt sich aber auch in der Sprache, die der Bund verwendet, die einfach ausschließend ist für nicht-binäre Menschen. Also wir sehen ganz klar, das ist nicht einfach nur eine Frage von politischer Haltung, sondern wirklich auch von dem Wohlbefinden von Menschen und einfach von dem Akzeptieren, dass es diese Menschen gibt. Und dieses Nicht-Gesehen-Werden, dieses Ausgeschlossen-Werden, dieses amtlich nicht akzeptiert zu werden, das ist eine sehr harte Ohrfeige für nicht-binäre Menschen immer wieder.
Alex Recher leitet die Rechtsberatung beim Transgender Network Schweiz.
Rabe Info.
Später sprechen wir in dieser Sendung über die Beziehung zwischen Punk und Anarchismus. Was genau Punk ist, das haben sich auch die Ärzte gefragt. Hier sind sie mit Punk ist.
Du sagst, Punk ist, jeden Tag ultra besoffen zu sein. Du sagst, Punk ist, dreckig, feige und gemein. Du sagst, Punk ist, Selbstverstümmelung, Gewalt und Hass. Das klingt nach einer ganzen Menge Spaß. Du sagst, Punk ist, politisch unbequem. Du sagst, Punk ist, mit deinem Geist gegen das System. Du sagst, Punk ist Existenzialismus pur, Verneinung von Werten und Struktur. Ich sag dir, mach dein Ding, steh dazu. Heul nicht rum, wenn andere lachen. Mach dein Ding, steh dazu. Heul nicht rum, wenn andere lachen. So wie ich. Du sagst, Punk ist coole Klamotten, alles im Lack. Du sagst, Punk ist ein guter Musikgeschmack. Du sagst, Punk ist besoffen, Lieder grün am Tresen. Und nur 77 ist echt gewesen. Und ich sag dir, mach dein Ding, steh dazu. Heul nicht rum, wenn andere lachen. Mach dein Ding, steh dazu, heul nicht rum, wenn andere lachen, so wie ich. Du sagst, Punk ist, um 7 Uhr morgens aufzustehen. Du sagst, Punk ist, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Du sagst, das ist Punk für dich, ich sag, von mir aus mach du nur. Für mich ist Punk aus Lecken und Rasur. Und ich sag dir, mach dein Ding, steh dazu. Heul nicht rum, wenn andere lachen. Mach dein Ding, yeah, steh dazu. Heul nicht rum, wenn andere lachen. Oh no, 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 no. Mach dein Ding, mach dein Ding, und steh dazu. Heul nicht rum, wenn andere lachen, lachen, lachen. Mach dein Ding, steh dazu. Heul nicht rum, wenn andere lachen, denn ich tu's nicht. 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 Ich tu's nicht.
Nicht. Rabe Info.
Wie nachhaltig ist der Schweizer Finanzplatz? Eine Frage, die sich auch der WWF stellt. Die Spielregeln für die hiesigen Banken und Versicherungen legen vor allem zwei Institutionen fest, die Schweizerische Nationalbank SNB und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Gestern veröffentlichte der WWF seinen jährlichen sogenannten SASREC-Bericht. Darin untersucht die Umweltorganisation, inwiefern Zentralbanken und Finanzmarktaufsichten ihre Tätigkeiten nachhaltig gestalten. Der WWF durchleuchtete Zentralbanken und Aufsichtsbehörden von 44 Ländern auf der ganzen Welt. Ivo Mucklin ist Experte für nachhaltige Finanzen beim WWF. Ich habe ihn gefragt, wie er die Tätigkeit der SNB und der FINMA einschätze.
Generell kann man sagen, dass die Schweiz zurückfällt im Vergleich zum letzten Jahr. International haben viele Zentralbanken und Finanzmarktaufsichten große Fortschritte gemacht. Große Fortschritte auf kleinem Niveau. Also es bleibt weiterhin zu wenig im Vergleich zu dem, was man machen müsste angesichts der Klimakrise und der Biodiversitätskrise. Die FINMA und die SNB sind eben zurück im Mittelfeld und vielleicht sogar im unteren Mittelfeld, könnte man sagen. Sie machen diesbezüglich relativ wenig. Biodiversität ist aktuell kein Thema, weder bei der FINMA noch bei der SNB. Auch fokussieren sie sich hauptsächlich auf Offenlegungspflichten, also inwiefern Banken offenlegen, was sie für Klimarisiken haben, und schauen noch nicht in zum Beispiel die Anpassung der Eigenkapitalquoten oder die Liquiditätsanforderungen und so weiter. Also wir würden uns wünschen, dass die FINMA und die SNB sowohl Klimawandel als auch Biodiversitätsaspekte als wichtig anerkennen und dies auch einfordern von Banken und Versicherungen in der Schweiz und dies dann auch in alle ihre Instrumente integrieren.
Im internationalen Vergleich schneiden also SNB und FINMA nicht besonders gut ab. Gibt es überhaupt einen Finanzplatz, welcher nicht dem Pariser Klimaziel von 1,5 Grad bis 2050 zuwiderläuft?
Es gibt aktuell sicherlich keinen Finanzplatz, der die Ziele erreicht, aber es gibt Finanzplätze und Zentralbanken und Finanzmarktaufsichten, die sicherlich weiter sind als die Schweiz. Also zum Beispiel Malaysia oder die Europäische Zentralbank, Brasilien, Niederlanden, Frankreich sind viel weiter als die Schweiz, haben auch einen integrativen Ansatz. Mit dem meinen wir, dass keine aktive Unterscheidung zwischen Klima und Biodiversität getätigt wird. Und dass man eben auch die wichtigsten geldpolitischen Instrumente anpasst. Und diesbezüglich ist die Schweiz im Vergleich zu internationalen Vorreitern im Hintertreffen.
Wie beurteilen Sie denn die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz? Also werden die eigentlich genug ambitioniert, aber werden schlicht nicht genügend umgesetzt? Oder braucht es bessere Leitplanken, damit der Schweizer Finanzplatz nachhaltiger wird?
Der Bundesrat hat vor kurzem entschieden, eben eine neue Strategie zu Sustainable Finance zu verabschieden und dort auch gesagt, dass die Schweiz während dem Zeitraum von 2022 bis 2025 Sustainable Finance Vorreiterin werden soll und möchte. Dazu braucht es bessere Rahmenbedingungen. Und das würde eben bedeuten, dass die FINMA und die SNB viel aktiver werden müssen, damit die Schweiz eine Vorreiterin ist in Sustainable Finance.
Können denn auch wir als Kundinnen und Kunden beispielsweise eben von einer Bank oder einer Versicherung etwas machen, damit der Schweizer Finanzplatz nachhaltiger wird?
Ja, auf jeden Fall. Der Kunde, die Kundin hat einen großen Einfluss auf eine Bank. Zum Beispiel eben das Retail Banking Rating vom WWF gibt auch wieder einen Strauß von Möglichkeiten, wie sich eine Kundin einbringen kann. Der erste Aspekt ist sicherlich bei der Bank anzufragen, bei der Versicherung anzufragen, wie Nachhaltigkeit integriert wird. Dann auch nachhaken, was Nachhaltigkeit bedeutet im Kontext der Bank oder der Versicherung. Also ist damit nur Klimawandel gemeint oder ist es auch Biodiversität, dass man damit meint, oder sind es auch soziale Aspekte? Und dann auch klare Forderungen an die Bank und die Versicherung stellt, dass man erwartet als Kundin, dass man die Klimaziele beiträgt und dass man die Biodiversitätsaspekte auch implementiert. Und das sind sicherlich die ersten Hebel.
Ivo Mucklin ist Experte für nachhaltige Finanzen beim WWF. Den ganzen SASREC-Bericht sowie das von Ivo Mucklin erwähnte Rating der Schweizer Banken ist auf unserer Webseite verlinkt, rabe.ch/info.
Rabe Info.
Punk ist nicht immer gleich Anarchismus und Anarchismus ist nicht immer gleich Punk. Now, Die punkigen Sex Pistols forderten zwar Anarchie im Vereinigten Königreich, doch so manche Anarchistin stört sich an der Punk-Ästhetik und will sich abgrenzen von verschmierten Wänden, löchrigen Kleidern und dem Tanzstil. Dieses Verhältnis zwischen Punk und Anarchie will eine neue Buchreihe ergründen mit dem Titel «Smash the System – Punk Anarchism as a Culture of Resistance». Jim Donaghy ist Herausgeber des ersten soeben erschienenen Bandes. Er bezeichnet sich als Punk, der in der akademischen Welt arbeitet und hat sich für seine Forschung in den letzten Jahren mit vielen Punks und AnarchistInnen unterhalten. Das Radio Korax in Halle wollte von ihm wissen, ob es ihn schockiert habe, AnarchistInnen zu treffen, die gegen den Punk waren.
Ja, ich war schockiert, als ich das erste Mal AnarchistInnen traf, die gegen Punk waren. Ich meine, ich und alle meine Freunde sind durch die Punkmusik, durch die Punkkultur, durch den ganzen DIY-Ethos und die aktivistische Mentalität in der Szene direkt zum Anarchismus gekommen. Und als ich zum ersten Mal AnarchistInnen traf, die Punk wirklich hassten, war ich schockiert. Was? Ich konnte es nicht verstehen. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und ich habe seitdem darüber nachgedacht und bin losgezogen und habe Leute aus der ganzen Welt, die entweder AnarchistInnen oder Punks und AnarchistInnen sind, über ihre Gedanken zu dieser Beziehung befragt. Und trotzdem, ich treffe immer noch AnarchistInnen, die dem Punk misstrauisch gegenüberstehen oder die eine bestimmte Vorstellung davon haben, was Punk-Anarchismus ist.
Der Hauptpunkt, den ich an dieser Stelle gerne herausfinden würde, ist, was ist der zentrale Punkt, an dem Anarchismus und Punk zusammenfallen? Was sind die Hauptpunkte, an denen die beiden dasselbe sind?
Ich denke, es ist vielleicht nicht der Fall, dass es eine einheitliche Sache gibt, die Anarchismus ist, und eine einheitliche Sache gibt, die Punk ist. Und deshalb würde ich nicht nach einer Überschneidung der beiden Sachen suchen, sondern ich würde sagen, dass der Punk-Anarchismus eigentlich eine eigene Sache ist, die sehr eng mit dem Anarchismus und sehr eng mit anderen Arten von Punkpolitik verbunden ist. Ich denke, es geht um die besondere Ausdrucksform des Punk-Anarchismus, der sich in vielerlei Hinsicht autonom von anderen Formen des Anarchismus entwickelt hat. Anarchistische Punks kümmern sich nicht um Anstand, um das, was richtig ist. Sie tun gerne Dinge, die Anstoß erregen, weil sie wissen, dass die strengen Regeln der Moral und der Höflichkeit Teil des Unterdrückungsapparats sind, der uns unterdrückt. Dass man nie etwas verändern wird, wenn man versucht, durch höfliche Botschaften zur Veränderung aufzurufen. Ich denke also, das sind die Dinge, die den Punk-Anarchismus ein bisschen anders machen.
Wo ist denn der Punkt, an dem AnarchistInnen den Punk als schädlich für die Bewegung selbst ansehen? Denn das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe.
Ja, es gibt, sagen wir mal, drei Arten. Manche Leute sind nicht unbedingt gegen Punk, aber sie nehmen ihn einfach als selbstverständlich hin. Sie denken einfach, okay, Punk ist da. Einige Punks werden AnarchistInnen und sie denken nicht wirklich ernsthaft über die Beziehung nach. Und das ist in Ordnung. Niemand muss die ganze Zeit über Punk nachdenken. Warum sollte man das jemandem aufzwingen, wenn er nicht mag? Andere Leute verstehen es einfach nicht. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die dem Punk wirklich feindlich gegenübersteht. Sie charakterisieren Punk als eine Art dumme Form des Anarchismus, als eine nicht ernstzunehmende Form des Anarchismus, als eine Form des rein individualistischen und Nihilismus.
I think that's also where like your book project fits.
Ich glaube, da passt auch dein Buchprojekt perfekt rein, denn es ist eines dieser Projekte und du hast eine wirklich interessante Liste von Kapiteln von vielen verschiedenen AutorInnen aus vielen Teilen der Welt, die einen Einblick geben, wie Punk in Südafrika im Moment ist und in Argentinien und in Griechenland und wie transfeministischer Punk in den USA ist und so weiter und so fort. Das ist eine wirklich interessante Liste von Kapiteln in diesem ersten Buch und es werden ja noch mehr kommen. Aber ich würde gerne wissen, wenn man all diese Texte sammelt, sie liest, all diese verschiedenen Perspektiven findet, gibt es da etwas, wo du etwas Neues und Interessantes für den anarchistischen Punk in der Zukunft gefunden hast? Etwas, das du gerne hervorheben würdest? Etwas, das man mitnehmen könnte?
That could be something important to take away.
Oh, good question. Yeah, I mean, the Gute Frage. Ja, ich meine, das Überraschende daran, so viele Kapitel über Punk aus der ganzen Welt zu lesen, und wir hatten ursprünglich 96 Leute, die Kapitel beigesteuert haben, und einige von ihnen mussten dann aus verschiedenen Gründen aussortiert werden, aber wir haben immer noch eine riesige Anzahl von Kapiteln aus allen möglichen Orten auf der ganzen Welt, und es gibt einige sehr starke Kontraste in diesen Hintergründen, Kulturen und politischen Situationen, in denen sich diese Leute befinden. Aber ich war wirklich beeindruckt von der Gemeinsamkeit des Punk und seiner Art von Max Wood. Einer der Autoren des ersten Bandes schreibt über Punk in Chile. Und das ist sehr interessant, denn Chile war ein frühes Testfeld für neoliberale Politik. Mit der Chicagoer Schule und Milton Friedman und dem Pinochet-Regime, das entsetzlich war. Aber erst als der Neoliberalismus nach Chile kam, kam der Punk. Und wenn man die Entstehung des Neoliberalismus in New York in den 70er Jahren verfolgt, taucht der Punk auf. Und kurz nachdem das Vereinigte Königreich dem Internationalen Währungsfonds beigetreten ist und gezwungen wurde, sich im Rahmen des Neoliberalismus umzustrukturieren, taucht der Punk auf. Es gibt eine unangenehme Beziehung zwischen dem globalisierenden neoliberalen Kapitalismus und der Art und Weise, wie Punk durch ihn begünstigt wird. Und ich will damit nicht sagen, dass Punk ein williger Teilnehmer am Neoliberalismus ist, einschließlich der Ausbreitung des globalen Kapitalismus. Aber er wurde von ihm begünstigt, obwohl er sich ihm widersetzt. Ich denke, als ich Max' Kapitel las und dann die Kapitel der anderen, kam mir diese Erkenntnis. Ja, wir verbringen unsere Zeit damit, den Neoliberalismus zu bekämpfen. Und in Ländern wie Indonesien steht die anarchistische Bewegung, die eng mit der Punk-Szene verbunden ist, an vorderster Front, um den Neoliberalismus zu kritisieren und den neuen Autoritarismus zu bekämpfen, der den neoliberalen Kapitalismus dort verteidigt. Diese Beziehung ist, glaube ich, schwer zu leugnen. Es gibt einige Fälle, in denen das nicht der Fall ist. Wenn man sich das Ostblock-Europa in den 80er oder frühen 70er Jahren anschaut, das man nicht als neoliberal bezeichnen kann. Aber ich denke, wenn man die ganze Welt anschaut, gibt es eine widersprüchliche Beziehung zwischen Neoliberalismus und Punk. Und ich denke, das ist etwas, das ich gerne etwas weiter auspacken würde in Bezug auf die Theorie oder Antitheorie über Punk als eine Art, nun ja, Gegenglobalisierung. Ich denke, so können wir es nennen. Aber sie wird durch die Ausbreitung des Neoliberalismus begünstigt. Und das ist eine schwierige Sache, die man nur schwer begreifen kann.
Jim Donaghy ist Herausgeber des Sammelbandes Smash the System, das den Zusammenhang von Anarchismus und der Punk-Bewegung analysiert.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, den 22. Dezember. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann verabschieden wir uns mit der letzten Sendung des Jahres, wie immer, mit den besten Versprechern der letzten 12 Monate. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann und das Radio Korax in Halle. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Hiss. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.